Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des TV Media Podcasts. Mein Name ist Peter Slawin und heute zu Gast habe ich bei einem Fußball-WM-Special immer noch Thomas König.
Grüß dich. Hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung.
Der Podcast erscheint, glaube ich, am 8. Juli, wenn man nicht alles täuscht. Wir treffen uns jetzt gerade, aber nicht am 8. Juli, sondern am Tag nach der Österreich-Niederlage gegen Spanien. Also es ist noch frisch. Wie geht's dir?
Ja, es ist leider so gelaufen, wie es ein bisschen zu erwarten war. Die ersten Spiele der Österreicher haben das erwarten lassen. Dazu musste man befürchten, dass sich die Spanier noch ein bisschen steigern und genau das ist eingetreten. Also eigentlich, wer so ein Ergebnis getippt hat, ich wäre bei 0-2 gelegen, 0-3, da wärst du auf der richtigen Seite. Es gab natürlich diesen ganz kleinen Hoffnungsschimmer und eigentlich haben wir den gehabt, da die Flanke bei 0-0 auf Gregoritsch. Ja. Das wäre es vielleicht gewesen. Mal schauen, was dann auch so ein Favorit macht, dass der ein bisschen nervös wird, mir ein bisschen breitere Brust bekommen. Aber dem war nicht so. Und ein paar Minuten später war die Geschichte eigentlich mit 0-1, hat man schon befürchtet, erledigt.
Ja, aber warum auch immer, finde ich, es war nicht unsere WM. Wie siehst du das?
Ja, eindeutig nicht. Also wir haben uns mehr erwartet. Wir haben sozusagen das Minimalziel erreicht, haben nämlich die Gruppenphase geschafft. Und dann hat man ja schon gewusst, anhand der Rechenspiele, wenn wir da zweit werden hinter dem Weltmeister, dann treffen wir wahrscheinlich auf die Spanier. Alles ist so eingetroffen. Aber die Erwartung war natürlich auch, dass wir vor allem mit unserer Spezialität, mit dem Pressing, mit dem Lästigsein da mehr ausrichten können. Und da sind wir eigentlich spätestens gegen Argentinien völlig entzaubert worden.
Leider, ja. Na gut. Die Euro wird es vielleicht richten dann in 2 Jahren, falls wir uns qualifizieren.
Ja, wird nicht leichter. Die wichtigen Spieler scheiden teilweise aus, werden halt auch nicht jünger. Ja. Aber wir wissen ja, im Nachwuchs, da kommt was nach. Ob es jetzt gleich dann klappt, schon bei den nächsten Turnieren, werden wir schauen. Rangnick bleibt an Bord. Hoffen wir, dass das alles so hält. Ja. Dann darf man schon hoffnungsvoll sein. Also wir haben schon ein ordentliches Gerüst. Ja. Man muss halt die richtigen Lehren ziehen. Erstaunlich war zum Beispiel, dass wir nicht diesen Fitnessstand hatten, so schien es zumindest, den wir uns alle erwartet haben, dass wir eigentlich immer die waren, die draufgepresst sind auf den Gegner, die den Gegner unter Druck gesetzt haben und eher der ins Schleudern gekommen ist. Ja. Und wir auch immer gegen Ende der Partien zulegen konnten, mit guten Wechseln, aber auch mit der nötigen Fitness. Und das war eigentlich hier genau Gegenteil der Fall.
Ja, du bist ORF-Kommentator Nummer 1, würde ich sagen, oder? Du hast wieder mal das Finale.
Ja. Es gibt kein Ranking bei uns insofern, aber es wird mein drittes Finale, ja, freue mich sehr.
Du fliegst ja dann zum Halbfinale schon in die USA.
Genau, schon zum Halbfinale, da haben wir sozusagen den First Pick, also wir dürfen dann auch auswählen, welches Halbfinale wir da nehmen. Könnte ja sein, dass es zwei sehr, sehr tolle gibt. Im Augenblick würde man sagen, oben treffen sich vielleicht Franzosen und Spanier und unten sind dann die Südamerikaner mit Brasilien gegen Argentinien, Superklassiko, die Qual der Wahl.
Mhm. Bist du dann alleine oder mit dem Andi Herzog? Oder
mit dem Andi Herzog. Also der Andi Herzog wird mitkommentieren und der wird dann wieder die Challenge haben, zum in diesen großen Stadien rauf und runter hirschen. Also zuerst unten beim Rainer natürlich noch letzte aktuelle Facts, Analysen ein bisschen vorbereiten, dann schnell rauflaufen und Eröffnungsfeier. Die kann er ja vielleicht noch ein bisschen auslassen, oder kann er sich gemütlich Zeit lassen zum Rauflaufen. Und dann natürlich danach wieder schnell runter und so schauen, dass er nichts verpasst im Lift.
Das verstehe ich aber noch immer nicht. Das gibt es total oft, dass die Experten auch im deutschen Fernsehen sagen so, ich muss jetzt runter, weil ich brauche jetzt 5 Minuten oder wie auch immer, um zur Analyse zu kommen. Aber
das ist knapp bemessen, würde ich sagen.
Aber du hast ja eh am Anfang 5 Minuten Werbepause, glaube ich. Auch. Und außerdem geht es nicht aus, dass er bis zum Ende der
Halbzeit bleibt. Ja, das sind richtig weite Wege. Also es ist nicht so, dass du da auf dem Kommentatorplatz runtergehst und dann ist schon der Lift da und irgendeiner führt dich hin, sondern da musst du erst Stiege runter und dann rüber, bis irgendwo der Lift ist. Dann gibt's Kontrollen runter. Wenn du in diesen Nahbereich kommst, dann sowieso, dann wird es noch einmal kontrolliert und. Also das ist schon nicht so easy. Muss gut organisiert sein. Das müssten die Amerikaner eigentlich hinbekommen. Der Andi hat es ja auch eigentlich in recht ordentlicher Zeit geschafft. Aber sozusagen zwischen Schlusspfiff und jetzt gleich unten stehen, das geht's ja nicht aus.
Wie ist das eigentlich, das Doppelmoderieren, also kommentieren mit einem Experten? Redet man sich da vorher ab? Was sagt er? Was sagt er weniger?
Nein, man spricht natürlich schon im Vorfeld drüber, man hat auch Coachings gehabt, teilweise mit den Leuten und die Aufgaben sind schon klar verteilt, dass ich natürlich vom Experten das haben will, was da taktisch passiert, was das Interessante ist, wo könnte sich was ereignen, wo muss man was umstellen. Es gibt ein paar natürlich Spielregeln auch, wie analysiere nicht in emotionale Momente hinein, sei es Torerfolg oder sei es jubelnde Massen oder auch zu Tode betrübt. Aber ich ermutige die Kollegen gerne, eigentlich bringe ich ein, also wo was hast, hau rein. Also das muss auch ein lockeres Zusammenspiel sein. Du kannst nicht 1,5 Stunden alles detailliert geplant haben. Es gibt ein paar handwerkliche Regeln, aber ansonsten soll das ein ordentliches Zusammenspiel sein.
Ja, gerade den Andi Herzog finde ich eh total lustig.
Der ist super. Also,
der überlegt auch nicht lang, was er sagt, glaube ich, der macht einfach.
Ja. Also ich bin auch schwer begeistert vom Andi und auch natürlich merkt man in all dem, was er sagt, dass der auch eine ordentliche Karriere gehabt hat, dass der groß gespielt hat, dass er danach auch als Trainer bei gescheiten Stationen war. Also das sitzt alles, was der sagt.
Du, die WM ist ja geprägt von den späten, für uns als Europäer, späten Anstoßzeiten. Wie ist das für dich eigentlich als Kommentator?
Ja, auch eine zähe Nummer. Wir sind wahrscheinlich alle als Fußballfans von früher gewohnt, dass man fast alles sehen kann. Auch wenn es dann einmal in anderen Ländern war, in anderen Kontinenten war. Das ist jetzt schon sehr happig. Wir haben mal geschaut, ein bisschen über 50% der Spiele sind wirklich Mitternacht oder später. Ja. Das ist schon eine harte Nummer. Und wenn man dann natürlich bisschen ausgeschlafen sein sollte, zum vernünftig kommentieren und gleichzeitig viel sehen will, dann muss man mitunter einen kleinen Zeitplan machen. Also auf 2 Tage hinaus ein bisschen AHG, früher schlafen, morgen ein bisschen später.
Du hast ja das Frankreich-Match gehabt, das unterbrochen worden ist für 2 Stunden. Wie hast du diese Zeit verbracht?
Ja, das war eigentlich happig. Also da sind, glaube ich, 2, 3 Kaffee extra sind dazugekommen. Mit dem Roman Melich habe ich das gemacht. Und wir haben schon gewusst, natürlich, schon untertags war diese Warnung da, dass das sein könnte, den genauen Spielregeln. Und da hast du gar keine Chance. Wir hatten wenigstens die Möglichkeit, am Kommentatorplatz, so fast, ich übertreibe es manchmal, so knapp wegzunicken, während die Kollegen im Studio dann wirklich sozusagen kräftig gefordert sind. Ja. Weil jetzt muss man, wie man uns sagt, ein bisschen steppen. Da musst du Dinge rausziehen, da hat man nochmal das Österreich-Match aufgearbeitet, die Interviews nochmal gesendet, die Zusammenfassung vom letzten Spiel, dann gibt's wieder Thema, dann diskutiert man wieder ein bisschen. Also da ist man dann richtig gefordert.
Was sagst du zu den Aufregern der WM bis jetzt, zum Beispiel die Hydration Break, die gehasst wird, außer von Rangnick? Was sagst du zu der?
Ich finde es ganz gut, die Hydration Break ist in Ordnung. Sie ist auch von dem her planbar. Das ist schon mal dankbar, auch für die Fernsehstationen. Also ich weiß schon mal, da habe ich diese 3 Minuten und hinten hinaus noch einmal. Also das verlängert sich alles. Ich kann da noch mal taktisch was tun, auch nicht schlecht. Also dass man sich da gegenseitig reinschreit und 50 Meter weg spielst, verstehst du eh nichts mehr. Aber es gibt schon auch Aufreger, die störend sind. Ich kritisiere immer schon, eigentlich finde den VAR ja wirklich gut, aber die Kommunikation gefällt mir nicht. Also wenn ich auf einmal sozusagen so spielen lasse wie bei dieser WM, das sozusagen in puncto Fouls und Härte, Gangart, einfach jetzt jeder mal 2 Gänge hochschalten darf, dann muss ich das vorher kommunizieren. Wäre eine nette Geschichte an sich. Ja. So wundert man sich sehr oft, warum der VAR da nicht entschlossen durchgreift. Das schaut sich eh alles an, aber dass er nicht sagt zum Schiedsrichter, geh nochmal her und wirf selber einen Blick drauf, sondern man lässt da Dinge laufen, die sind beachtlich und bisher in der Form würden die als Fehler durchgehen.
Ja. Wie bereitest du dich eigentlich vor auf ein Spiel?
Naja, du hast 2 Dinge im Wesentlichen. Erklär allgemein, was tut sich gerade bei den einzelnen Mannschaften? Wie ist die Erwartungshaltung? Vielleicht erklär, was schreiben die Medien dort auch? Wie groß ist der Druck, um das ein bisschen zu spüren? Und dann muss natürlich erklär über jeden Spieler was haben. Wirklich über alle 26, weil Teufel schläft nicht. Dann hat der erste Goalie Verletzung, der zweite sieht der Rote wegen am Torraub und schon ist der Dreier-Goalie drinnen und du bist blanko. Das geht auch nicht. Also du musst da relativ viel vorbereiten und das ist natürlich unterschiedlich, während man die großen Nationen wie Frankreich, England, Deutschland, unsere sowieso ziemlich in- und auswendig hat, kann schon sein, dass man bei Usbekistan gegen Kongo etwas länger in die Unterlagen und im Internet suchen muss.
Apropos Namen aussprechen, großes Thema auch für Kommentatoren.
Großes Thema, richtig. Ja, also zu perfektionistisch sein zu wollen, ist schwierig, weil du machst ganz einfach dann Fehler. Es gibt sozusagen die Grundregel, sprich sie so aus, wie sie wirklich heißen in ihren Ländern. Da tun wir uns dann mitunter schwer, wenn es bei den Exoten damit den Namen losgeht. Und manchmal, blöd gesagt, verdienen sich die Spieler dann auch ihre richtigen Namen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, das war glaube ich 2014, als damals James Rodriguez bei Kolumbien aufgetaucht ist. Ich habe gesagt, James Rodriguez, super, super, super. Und dann hat die Mama irgendwann, ist dann, glaube ich, eine Note von der Mama aufgetaucht und hat immer von James gesprochen und seit dort heißt er dann James. Aber da musst du halt schon mal 3, 4 Tore schießen bei der Welt. Dann wirst du richtig ausgesprochen.
Jetzt ist es nicht mehr der James, jetzt ist der James. Du bist ja, hast du da diese Statistikmenschen dann auch bei dir, bei so einem Match?
Nein? Nein, das nicht. Ich habe selber so ein eigenes Buch dann immer so, wo ich Dinge einklebe, ein bisschen mitschreibe. Und vieles gibt es mittlerweile auch sozusagen als Live-Statistik, wobei du bekommst da unglaublich viel und kannst kaum was verwenden. Also so Ballbesitz ist immer ganz okay, vielleicht wenn man damit laborieren will. Das ist so sogenannte X-Goals-Wert, also dieser Expected Goals-Wert. Manchmal sagst du, okay, die haben jetzt schon 12 Ecken gehabt und waren an X oder die haben schon 20 Fouls hingelegt. Aber in Wirklichkeit muss man sich schon mehr aufs Spiel konzentrieren. Da hilft ja auch der zweite, also der Kollege, der Co-Kommentator, der Experte wahnsinnig, dass wenn man eben mal kurz auf die Unterlagen schaut, irgendwas sich noch schnell zurechtlegen will, dann hat ein anderer das Match immer genau im Auge.
Du hast ein Buch bei dir, ein eigenes?
Ja, habe ich da, magst du mal schauen?
Ja, bitte. Das kann man jetzt nicht sehen, aber wir werden dann ein Foto machen und dann online stellen, dass du das immer bei dir.
Das ist ein kariertes Buch. Da hast du halt am Anfang ein bisschen drinnen, so wer da alles spielt, die ganzen Weltmeisterschaften, in 17 ja. Rekorde und dann hast du deine eigenen Spiele, wo ich dann immer 4 Seiten zusammenbringe.
Das ist ja großartig. Das ist ja, Moment, das hat jetzt begonnen mit der WM 1930, oder? Habe ich da gesagt?
Ja, gut, das schreibst du nicht selber raus, sondern das schneidest du aus von der Zeitung und gut gegangen. Und,
aber wie hübsch auch. Das ist wirklich ein sehr hübsches Buch.
Ja, es ist ein bisschen erholungswert. Bastelarbeiten sind auch mit dabei. Aber dann hast du das dann doch schon sehr effektiv und kurz staccato geschrieben im eigenen Stil. Sondern die Aufstellungen final, wie sie wirklich ausschauen. Und
Wahnsinn, das ja, könntest du verkaufen, um versteigern. Um
ja, also wie viele da im Sicht, eine gute Idee.
apropos Finale, also das ist jetzt dein drittes Finale, hast du gesagt. Mhm. Was ist eigentlich das, kannst du das beste Spiel nennen, das du jemals kommentiert hast eigentlich?
Ja, also natürlich alles zu seiner Zeit. Also was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war weder EM noch WM-Spiel, sondern ein Confed-Cup-Spiel vor der Weltmeisterschaft in Deutschland. Mhm. Damals war es das Finale dort. Super Klassiko, war wirklich Brasilien gegen Argentinien, glaube ich, 4-1 für die Brasilianer. Das war ein großartiges Spiel.
Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, da waren noch Ronaldinho, glaube ich, dabei und Adriano. Mhm. Also das war wirklich vom Feinsten. Aber es gab natürlich auch einfach fantastische Geschichten. Ich habe das 7-1 der Deutschen in Belo Horizonte damals gegen Brasilien kommentiert, wo die Brasilianer quasi...
Da warst du aber auch baff, oder?
Also ja, natürlich alle. Du hast nicht richtig gewusst, was da passiert. Jeder Angriff, ein Tor und ich kann mich erinnern, ich habe nachher, wenn du nach dem Stadion draußen die Menschen gesehen hast, also selten siehst du so viel weinende Menschen gesehen. Wie damals und am nächsten Tag war, glaube ich, die große brasilianische Tageszeitung hat einfach so diesen grünen Hintergrund gehabt und einfach ein Kreuz für tot mit dem Datum 1-7. Also und das war schon ein sehr, sehr harter Schlag damals. Es ist, wie groß die Emotionen dort waren. Aber war natürlich ein besonderes Spiel an sich. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, die Österreicher, wo wir dann wieder mal im Achtelfinale waren, gegen Italien im Wembley Stadium, hat was. War leider nur halb voll damals wegen Corona.
Ah ja, stimmt.
Aber die Spiele der Nationalmannschaft, die sind natürlich immer was Spezielles auch.
Wenn du da jetzt bei einer WM bist oder bei so einem Großereignis EM, wie soll ich mir das vorstellen? Die Kommentatoren, sind das alles Kabinen, sind es ich meine, wir reden hier von sehr, sehr vielen Ländern, sehr, sehr vielen Vertretern, Kommentatoren aus allen möglichen Ländern. Seid ihr da einfach nebeneinander, hörst du alles mit, was der rechts und links von dir redet? Wie ist das?
Ja, theoretisch, wenn nicht 60.000, 80.000 Leute im Stadion wären, dann wahrscheinlich schon. Also es gibt dort keine Kabinen, sondern alles sitzt im Freien. Drum sind dann eigentlich auch immer so 5.000, 6.000 Sitzplätze weniger, als die Stadion wirklich fassen würde, belegt oder verkauft, weil eben dieser ganze journalistische, das ist ja nicht nur der TV-Bereich, auch Print, Radio etc., da brauchst du relativ viel Platz. Wir sind meistens so im oberen Rang, zweiten Rang, dritten Rang angesiedelt, aber auf der Haupttribüne, also Kameraseite, das ist ja wichtig, dass man da gegenverkehrt schaut. Und da sitzt man dort, das ist so ein Tisch, ungefähr 2 Meter breit, 3 Stühle, 2 Monitore, Internetanschlüsse und. Auf meinem Monitor bekommst du das Fernsehsignal geboten, beim anderen eben so ein paar statistische Geschichten, aber die sind eigentlich nur so ergänzende Bilder zum Schauen, also wer hat jetzt da schon die gelbe gehabt, etc. Kollege sitzt daneben, Headsets sind dort und du hörst natürlich zum anderen hinüber gar nichts, es ist ein bisschen eine Plexiwand dazwischen, aber da ist so ein Lärm drinnen, das sind alles Nahbesprechungsmikros, also diese Thematik gibt es praktisch nicht.
Redest du mit irgendwem vor oder nach dem Spiel von Kollegen?
Ja, klar, sowieso. Man kennt sich auch teilweise recht gut oder über lange Zeit. Es gibt einen Kollegen von Al Jazeera, den hast du immer über die Asiatengruppe fragen können. Und ich glaube, wir kennen uns beide gar nicht im Vornamen. Aber immer, wenn wir uns getroffen haben, hi, und dann hat man ein bisschen halt sich ausgequetscht, was da läuft. Und es hat jeder natürlich Informationen. Wenn einer zu mir kommt, dann bekommt er ein bisschen was von Österreich geboten und ich kriege was von Tunesien und. Also so läuft das wirklich. Oder zu den deutschen Schweizer Kollegen ohnehin hat man einen guten Draht. Letzte Informationen, warum spielt jetzt der dort und nicht der dort? Das ist schon wichtig, wenn man in den Stadien ist. Und da ist man eigentlich auch gegenseitig sehr behilflich, auch wenn es Kollegen sind, die ich halt noch nie getroffen habe. Der Portugiese gerade da ist, dann fragen du, was ist Ronaldo wieder Startformation oder was jetzt das? Oder, also das kommt schon.
Geht man danach auch auf ein Bier mit irgendwem?
Auch schon vorgekommen, eher selten. Die Aufgaben sind teilweise unterschiedlich. Manche müssen hinterher noch dies und jenes machen. Die Wege sind auch weit von den Stadien weg. Also man muss ja dann auch irgendwie wieder heimkommen. Das ist ja auch nicht einfach zack und in 10 Minuten bin ich daheim. Also das eher weniger.
Apropos Wege, ich meine, du warst bei allen möglichen WMs Japan auch. Was war von den Wegen her da besonders speziell?
Ja, es gab immer natürlich, wo große Länder sind, hast du immer ein bisschen so Reisegeschichten. Also in Japan habe ich 2 Dinge in Erinnerung. Einmal ein Spiel in der Nähe von Tokio, also so 3 Stunden außerhalb und ein bisschen gerätselt, wie ich da am besten hinkomme. Es gab einen Media-Shuttle, aber die waren immer ziemlich voll und das war eigentlich eh schon ein bisschen weit weg. Also nehme ich Öffis. Japanische Öffis, eh schon, boah, da musste ich durchkämpfen und lande dann schlussendlich auf Anweisung da von einem Mitarbeiter, sagt, ja, da ist das Richtige drin und ich hocke mich da hinein und oder ich stehe dort und es kommen Scharen von Schulkindern herein und wir sind dann tatsächlich fast 2 Stunden gestanden mit, I don't know, 17, 18 Stationen, bis man dann wirklich beim Stadion war, das hat es gegeben. Bemerkenswert war auch, dass ja ein Spielort war in Sapporo, Hallenstadion damals und dort war das Match Argentinien gegen England mit David Beckham. Die Engländer haben 1-0 gewonnen und am nächsten Tag ist man dann wieder zurückgeflogen, da musst du fliegen. Und am Gate ist es auf einmal unrund geworden. Auf einmal kam ein Heerscharen da von Polizisten herein, weil sich da, man hat nicht gescheit aufgepasst, englische und argentinische Fans getroffen haben. Und das war dann nicht so freundlich.
Also Prügelei.
Ja, da ist schon ziemlich zur Sache gegangen. Verbale Entgleisungen waren noch das harmlosere. Aber die Japaner haben es dann schon unter Kontrolle bekommen. Aber du hast einmal deinen eigenen Platz, wo du gerade gewartet hast, verlassen müssen.
Apropos verbale Entgleisungen, also Kommentatoren sind natürlich auch betroffen von ganz viel Kritik. Ja, jeder glaubt, er kann es besser. Was hast du alles schon abgekriegt?
Schwierig zu sagen. Also man sucht sich jetzt nicht da großartig selber irgendwo im Internet was, wer über einen schreibt. Man bekommt ein bisschen Post, die ist Gott sei Dank mehr positiv als negativ. Wenn Kritik kommt, tut man eh automatisch das, was jeder machen würde, mal kurz checken, könnte auch was dran sein, könnte er recht haben, dann nimmt man es mit. Wenn es nur Beschimpfung ist, kann auch mal vorkommen, dann ist es auch schon wieder gelöst. Über Lob freut man sich. Sagt danke und ja, etwas. Aber man versucht natürlich seinen Stil so ein bisschen beizubehalten. Es hat so funktioniert. So ist man ja auch selber. Nuancen und Anpassungen gibt's immer. Die größte Veränderung war natürlich der Co-Kommentar. Das ist ein Unterschied, ob ich alles allein mache oder ob da einer mit dabei ist. Aber in Wirklichkeit ist ja so ein bisschen unterschiedliche Stilrichtungen gut. Da macht es eine so, eine andere so und die macht es eben so.
Wie ist dein Kontakt zu Spielern, Moderatoren und das ist ja was anderes, die führen auch immer wieder Interviews. Hast du einen Kontakt zu Kickern?
Also so persönlich jetzt von dem her nicht. Natürlich bin ich dann auch schon gelegentlich in dieser Interviewrolle gewesen oder du warst mal beim Training dabei, kommst mit jemand kurz zum Plaudern. Also kein direktes persönliches Verhältnis. Es ist ja dann mitunter auch gar nicht immer so einfach, weil wir sind dann schon die dann auch mal kritisch berichten. Das ist ein Unterschied, dass ich, ob ich eine kritische Frage stelle, warum ist heute nicht so gut gegangen bei dir, oder ich im Fernsehen sagen muss, boah, der bringt halt keine Flanke herein, war gar nichts.
Ist dann was gekommen von Spielern? Haben die irgendwann einmal gesagt, ist da jemand mal gekommen und hat gesagt,
nein,
was hast du da verzapft?
Nein, das bei der Nationalmannschaft, nein, das jetzt nicht. Die wissen dann selber, also ich meine, man kann ja mal einen Fehler machen, aber in aller Regel sagst du ja nur, dass der halt nicht gut spielt, wenn er nicht gut gespielt hat, und dann wird er selber wissen und schluckt das hinunter.
Der Hans Krankl hat ja, glaube ich, einen netten Spitznamen verpasst.
Der Hans Krankl, ja, damals. Der King Kong aus Lustenau, kann mich erinnern, dabei. Das war eigentlich 1998. Ich war bei meiner ersten WM allerdings unter Anführungszeichen nur als Assistent von Robert Seger und bin da sozusagen zum Lernen auch mit dabei gewesen. Und Hans Krankl war Co-Kommentator, unter anderem auch beim Spiel, beim letzten Gruppenspiel Österreich gegen Italien in Saint-Denis, also in Paris dort. Und der Robert Seger war witzig und hat dann schon im Vorfeld gesagt, du pass auf, heute ärgern wir ein bisschen den Krankl. Und so, okay, wie? Sagt dann, heute werden wir sagen, wenn wir die Italiener schlagen, dann sei Cordoba vergessen. Weil das, und so, boah, wie machst du das? Ja, damals haben wir zwar gewonnen, aber wir waren ja schon draußen. Wenn wir jetzt die Italiener schnupfen, dann haben wir auch einen Riesen besiegt und sind weiter. Das ist halt so mehr. Sag ich, super, viel Vergnügen. Und dann sind wir wirklich oben auf der Kommentatorposition schon gewesen. Riesenvorlauf, 3-4 Stunden. Man schaltet einmal zu uns rauf. Ich war auch mit im Bild, aber sozusagen der Non-Speaking Assistant. Und die fragen halt den Robert, ja, wie schaut's aus da oben, wie ist die Stimmung, da, und der Robert sagt, ja, alles großartig, wir sind schon präpariert. Und Hans, oder wenn wir heute die Italiener schlagen, dann kann man sagen, ist eigentlich Cordoba vergessen. Und Krankl sagt, nein, Robert, bist verrückt, also Cordoba ist nie vergessen, aber wenn wir heute die Italiener schlagen, dann schreien wir sie nieder. Du, Robert, der King Kong aus Lustenau das King Kong aus Lustenau, ich bin nicht aus Lustenau, das ist nur daher gekommen, weil ich damals eben die Lustenau-Spiele, die sind damals aufgestiegen, ein bisschen moderiert, kommentiert habe. Und er war dann, ich bin dann noch 2-3 Mal getroffen, da in Paris, hat gesagt, das ist eine Ehre, weißt du, ein Spitzname, das ist eine Ehre, das ist ein super.
Aber warum King Kong?
Es war eher so, glaube ich, mit dem Namen König, vielleicht auch mit der Leibesfülle der Athletik meiner Wenigkeit, so dass es damit zu tun hatte. Und ja, war ein lustiger Moment.
Ja. Du bist ein ziemlich guter Schreier, muss ich sagen. Also es gibt so ein Best-of auch im Internet, wo man dich wirklich sehr viel schreien hört, natürlich zusammengestellt, ja. Alle Achtung, hast du schon mal überlegt, ja, irgendwie in Horrorfilm zu gehen? Und zu
Nein, das nicht, aber ich weiß schon, das war die Geschichte, als wir die Deutschen da fast hätten gehabt bei einem Quali-Spiel, glaube ich, und ja. Marko Arnautović hat da kurz vor Schluss und das verstolpert, und das darf ja nicht wahr sein, da wären die Deutschen wirklich mal zu schlagen gewesen, war nicht so, und dann kann das schon einmal passieren, dass man ein bisschen auszuckt, ja, über Gebühr. Es ist wahrscheinlich auch, wenn man in all den Jahren als Reporter sich auch mal ein bisschen versucht, ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen weniger.
Ja, ich finde das ganz cool. Also
ja,
Emotionen ist immer gut, finde ich.
Es ist ja sehr okay. Es war ja jetzt auch Dani Warmuth, das war ja großartig, oder? Das ist einfach eine natürliche Reaktion auf das, was da passiert ist. Das war schon super.
Aber du musst ja eigentlich als Profi quasi Emotionen auch zurückhalten, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn Österreich irgendwas verliert, ein wichtiges Match. Versuchst du das dann?
Zurückhalten ist nicht, glaube ich, der richtige Ausdruck. Du musst dir vielleicht überlegen, wie du die Emotionen, die da sind, die du auch nicht, wie du die verbalisieren kannst. Mhm. Korrekt. Ja. Also kannst du nicht alles rausschreien, was du vielleicht auch in einer normalen Fußballrunde daheim machen würdest. Aber die Emotion, die darf man schon spüren. Das geht schon, und da ist auch viel möglich, aber halt alles irgendwo im Grenzbereich, und die sind ja sowohl nach oben wie nach unten sind die offen.
Ist da schon mal was Peinliches passiert live?
Nichts Dramatisches, wo ich wüsste oder zugeben würde.
Ohne Anwalt können wir das nicht besprechen.
So ungefähr.
Wann hast du eigentlich gewusst, dass du Fußballkommentator werden willst?
Also eigentlich hast du diesen Wunsch so wie soll ich sagen, den gibt's so nicht im ORF. Also ich will Kommentator werden. Ja, du kannst schon natürlich für dich hinträumen. Aber eigentlich ist es so eine Geschichte, du wächst mit den Aufgaben. Du kommst einmal herein im ORF, musst mittlerweile auch im Sport schon seit 30 Jahren so dann die Aufnahmeprüfungen machen. Und dann fangst du halt an, eine Meldung schreiben und dann fängst du an, im Radio was Aufgezeichnetes lesen. Dann kriegst du eine Sprechfreigabe, darfst im Radio was machen, darfst dort mal live. Dann geht's im Fernsehen los und so klettert man die Stufe nach oben. Aber du brauchst doch immer ein bisschen Glück. Also ich sage ganz ehrlich, wenn Austria Lustenau damals 97 nicht aufgestiegen wäre in die Bundesliga und die VU Feldkirch nicht so gut Eishockey gespielt hätte, dann wirst du in der Provinz weniger gebraucht und kannst vielleicht nicht dein Talent unter Beweis stellen. Bei mir hat das gerade so gepasst. Ich war dann schon 3 Jahre beim ORF. Also ich habe schon ein bisschen was gekonnt. Das könnte sich ausgehen und. Habe dann übers Eishockey eigentlich meine erste Chance bekommen. Der Erich Weiß ist damals nach Vorarlberg gekommen und hat gesagt, okay, ich schaue ein bisschen dazu. Und am nächsten Tag gibt es eine Analyse und man hat mir das eben gerade schon ein bisschen zugetraut. Und so geht dann ein Step nach dem anderen. Dann ist auch vor allem Hans Huber gekommen, der mich da auch sehr, sehr tatkräftig unterstützt hat. Da kriegst du auch was zu hören, wenn du es schlecht machst. Also
zum Beispiel?
Ja, das war gar nichts, was redst du da für ein Blödsinn und. Also da geht es dann schon ans Eingemachte, aber das musst du eh aushalten, die Geschichten. Aber es war immer sehr, sehr väterlicher Freund diesbezüglich. Und so wächst man dann einmal ein bisschen hinein in die Aufgabe. Und ich kann mich erinnern, er hat mich dann angerufen im Jänner 98 und hat mich am Telefon gefragt, damals noch per Sie, Herr König, können Sie Französisch? Und ich sage dann so irgendwie, fragt mir, wie, öppe? Dann sage ich so, kann es nicht wirklich gut. Dann sagt er, wunderbar, Sie fahren mit nach Frankreich, oder? Zur WM. Und er hat, okay, und ich war damals sozusagen noch nicht so frech zum Fragen, was muss ich dort tun oder was darf ich dort tun? Dann gab es dann irgendwann die Sitzung in Wien, 98 im 6. Stock oben mit Generaldirektor und. Keine Ahnung gehabt, muss ich da ein Match machen, muss ich Interviews machen, was muss ich machen? Und wollte dann eigentlich schon gehen, als alles fertig war am Schluss. Und dann hat der Robert gesagt, ja, König, warten Sie noch ein bisschen. Das sage ich dann nachher gleich. Und dann hat er mal gesagt, ich bin Assistent und soll lernen und.
Was war dein erstes Fußballspiel als Kommentator, weißt du das noch?
Salzburg gegen Sturm Graz, Krankl gegen Osim 3-1 für Salzburg. 13. März 99.
Das wow. Weiß ich. Sonst irgendwelche Erinnerungen an das Spiel? Warst du nervös?
Ja. Wie Sau. Wirklich. Also das war schon, da fasst man Zug nach Salzburg, bist eh schon nervös und. Aber du hast natürlich auf dem Weg dorthin, hast du schon einige Geschichten natürlich erledigt, die für jeden jungen Redakteur eine Challenge sind. Wenn du das erste Mal im Radio, bei Radio Vorarlberg live liest, auch nur eine Minute Nachrichten, bist du nervös. Und dann ist es halt mehr, dann machst du irgendwann mal einen Live-Einstieg im Fernsehen, du bist nervös. Und so gibt es so Step für Step by Step, das eine, das andere. Und irgendwann hat man natürlich ein bisschen Routine und kann sich auf das verlassen. Aber das war dann schon so die letzte große Challenge, dass man gewusst hat, okay, das hat man jetzt auch ausgehalten. Dann ist der Huber dann neben mir gesessen. Das ist auch nicht so ganz einfach, wenn der Chef neben dir hockt. Und jedes Wort muss man sagen, wie schaut er jetzt rein? Hat das gepasst?
Na klar, das verstehe ich, ja. Wird das deine letzte WM?
Ich denke, ja. Ja. Ich werde planmäßig Ende 29 in Pension gehen und passt. Also das Berufsleben hat beim ORF wirklich sehr viele schöne Seiten für mich gehabt. Es ist wahnsinnig toll alles schon gewesen, ein bisschen was kommt ja noch, aber es gibt ja wahnsinnig viel Energie, aber es raubt auch Energie. Es ist schon.
Bist du dann fertig nach so einem Spiel, 90 Minuten?
Ja, danach braucht man dann schon ein bisschen zum Runterkommen. Also da ist schon das Adrenalin immer noch recht hoch. Aber am nächsten Tag ist man natürlich so ein bisschen matschig.
Wie oft wird eigentlich deine Stimme erkannt, wenn du jetzt irgendwo anrufst bei einem Amt oder?
Ja, das passiert am häufigsten. Ja. Früher bin ich noch bis vor 10 Jahren habe ich ein bisschen mehr moderiert, auch gelenkt im Ski-Weltcup oder hast du mal Interviews gemacht oder bin einmal eingesprungen so bei diesen Dingen. Da haben wir jetzt natürlich jüngere, schönere Menschen. Männlich wie weiblich und es ist gut so. Aber die Stimme, die wird eigentlich noch oft erkannt. Also wenn du zu unterwegs bist oder so, mal gestern mal schauen in irgendeinem Lokal, die Menschen, die kommen, ich kenne sie doch von der Stimme her.
Aber
ich sehe nicht, wunderbar.
Aber wenn du anrufst, weiß ich nicht, eine Pizza bestellen oder so, fragen die dann.
Ja, kommt schon manchmal vor. Also bei uns daheim sowieso. Kleiner Heimvorteil muss sein. Aber ist nett. Also ist sehr, sehr erträglich. Ich finde das immer nett und schön eigentlich, wenn man dich erkennt.
Okay, ich frage meine Gäste gern nach ihrem Lieblingsfilm. Auch dich natürlich. Was ist deiner?
Gäbe wirklich sehr, sehr viele, weil ich zum einen Fernsehen großartig finde, als sozusagen als Wissensquelle auch, wo kann man noch was lernen, aber auch zur Unterhaltung, zum Abspannen. Und einen Film, den ich ja besonders oft gesehen habe, der vielleicht noch ein bisschen herausragt, ist Der Pate, Teil 1. Alle Pate-Teile gefallen mir gut. Eigentlich hat auf seine Seite, der erste war schon eher Kult. Ewigkeiten her, was ist denn, 70er Jahre?
Ja, so. 72, 74,
Wahnsinn,
was ist
ja,
72,
glaube ich. Ja. Marlon Brando, El Pacino. Großartige Schauspielleistungen. Manchmal, wenn du es auch mit den eigenen Kindern mal sowas anschaust, die sagen, ja, aber nicht so einen uralten Schinken oder so. Okay, schau mal, das ist wirklich gut.
Und finden sie es dann gut?
Ja, sie akzeptieren die Längen, die packen sie nicht, die da eingebaut worden sind, aber in Wirklichkeit erkennen sie auch, dass das irgendwie so atmosphärisch was Spezielles ist. Also es sind, eigentlich sind es, finde ich, ganz besonders die Schauspielleistungen, die dann einen Film so richtig gut machen.
Ist es das, was du dann am meisten magst an dem Film? Oder was,
ja,
was
das ist denn? Es eigentlich. Ich meine, die Geschichte ist eine klassische Mafia-Geschichte, ein bisschen ausgedehnt, aber eben über die einzelnen Personen, Marlon Brando im Speziellen, also wie das gelebt wird, das hat schon was. Und es ist erstaunlich, dass so ein Film eigentlich eben ohne komplett diese Special Effects auskommt. Gar nicht allzu viel an Action-Szenen, also an Schießereien oder sowas hat und dennoch großartig. Und halt, obwohl die Filme ewig dauern, aber man hat nie das Gefühl, das ist langatmig.
Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast oder wie du ihn das erste Mal gesehen hast?
Nein, nicht. Ich war damals natürlich 7, 8 Jahre alt, sowas. Also,
wie? Aber ich habe ihn Alter hast du ihn gesehen?
Nein, wo der rausgekommen ist. Ja, wo er rausgekommen ist. Also, aber ich habe ihn in Summe, I don't know, 15, 20 Mal schon gesehen.
Was ist die beste Szene für dich aus dem Film?
Die beste Szene? Ja, wo dann El Pacino sozusagen der nervöse Killer wird in diesem kleinen Lokal, wo er die beiden Rivalen da legen muss und sie ihm, glaube ich, im Häusl irgendwie eine Waffe versteckt haben und.
Ja.
Wie er auch diese Nervosität spürt. Ich denke mir, die anderen müssen das merken, dass der nervös ist und. Also ja, gibt viele tolle Szenen, aber das war schon special.
Und die Fortsetzungen, was sagst du zu denen?
Gefallen mir auch gut. Ich weiß schon, man wird dann immer an einem Paradestück gemessen. Es gibt viele, die sagen, nein, die sind lang nicht so gut. Ich finde, jeder Teil hat was für sich. Schau sie alle gern.
Cool. Thomas, eigentlich war es das schon. Ich sage vielen Dank.
Ich sage auch danke.
Hast du einen Tipp an Nachwuchs?
Frankreich. Achso, Entschuldigung.
Okay, machen wir zuerst den Tipp, wer Weltmeister wird.
Frankreich.
Bist du auf der sicheren Seite, muss
yes,
man sagen.
Yes, also das ist einfach, jede Mannschaft hat irgendwie einen Superstar, die Franzosen haben einmal 4, plus noch was. Ich weiß nicht, wie das zu biegen ist.
Und Tipp für Nachwuchskommentatoren, Kommentatorinnen, was irgendwelche No-Gos?
Yes, also das Wichtigste ist wahrscheinlich, sag, wie es ist. Mhm. Versuche hier nicht etwas schön zu reden oder weil es ein bisschen anders ist, in die andere Richtung zu kommentieren. Und man muss regelfirm sein. Die ändern sich jetzt stetig. Also wenn du weißt, was da draußen passiert, dann ist es nicht so schwierig. Mit Co-Kommentator ohnehin kannst du noch mehr auf die andere Geschichte lassen. Bleib so, wie bist und sag genau, was du siehst. Ein Weltklasse-Tor ist ein Weltklasse-Tor. Und ein schwacher Schuss ist ein schwacher Schuss, egal wer ihn abfeuert. Ein Elfer ist ein Elfer, auch wenn ihn unsere begangen haben.
Weise Worte, sage ich. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du mein Gast heute warst. Alles Liebe, viel Spaß beim Finale.
Danke.